Das ist genauso, wie wenn du einen Witz erzählst und keiner lacht. Ja? Mhm. Das ist ja dann auch, denkst du so, okay. Also manchmal sagt man dann so.
Dann erklärst du es nochmal. Weil du die Reaktion, aber du brauchst die brauchst ja irgendeine Reaktion. Ja,
genau.
Also Witze sind darauf ausgerichtet, dass es eine Reaktion vom Publikum gibt.
Genau. Und dann nehmen wir erstmal an, die haben es nicht verstanden oder was, oder warum führen wir das aus? Also ich meine, es ist auch...
Ja, zum einen kann das natürlich sein, dass die Personen das nicht verstanden haben, aber in der Regel ist das ja nicht so. In der Regel...
Nein, deshalb
verlängerst du den Witz, damit du denen die Möglichkeit gibst, dass sie dann reagieren.
Ne? Genau, ja. Aber ich meine, da sind wir ja wieder auch bei unseren gesichtsbedrohenden Akten. Also in dem Moment, in dem jetzt nicht die passende Reaktion auf den Witz kommt, hadere ich mit meinem Selbstbild, was dann ja nicht aufrechterhalten wird oder ratifiziert wird von den anderen. Aber in dem Moment, in dem ich dann nochmal da reingehe und den Witz erkläre, mache ich es doch eigentlich noch schlimmer.
Es ist wieder Freitag und wir haben eine frische Episode für euch mit dabei, hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, wir verlassen mit dieser Folge die ernste Bühne der Körpersprachmythen und es darf heute wieder an der einen oder anderen Stelle gelacht werden. Mal sehen, wo die Reise heute hingeht. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts, Silva Ladewig
und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Es darf an der einen oder anderen Stelle gelacht werden. Na, mal gucken.
mal sehen, ob es wirklich so ist oder ob wir das Thema Humor, welches das Thema dieser Episode ist, ganz ernsthaft behandeln. Hm. Das kann natürlich auch sein, weil die wissenschaftliche Behandlung manchmal etwas ernster herkommt. Oder?
Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt sagst, an der einen oder anderen Stelle darf gelacht werden, dann hast du ja vielleicht eine Überraschung, von der ich nichts weiß.
Ja, ich habe was vorbereitet und ich würde gerne die heutige Episode mit einer kleinen Audiospur einleiten. Mhm. Du hattest es ja gestern schon ein bisschen mitbekommen. Du warst gestern bei uns zu Hause. Wir haben deinen Geburtstag nachgefeiert in kleiner Runde. Und meine Tochter hat ja bereits angekündigt, dass ihre Mutter etwas vorbereitet hat für die heutige Episode.
Ja, wurde dann aber gleich zurechtgewiesen. Oder beziehungsweise nicht zurechtgewiesen, das ist falsch. Sie wurde darauf hingewiesen, dass sie das doch jetzt besser nicht erzählen soll, weil es ja eben eine Überraschung sein soll.
Genau, und weil wir natürlich die spontane Wirkung auch hier hören möchten. Nach dem Clip, den ich jetzt anspiele, es ist ein Filmausschnitt, natürlich aus meiner Lieblingsrubrik von Loriot, aus dem Film Papa and the Porters. Und ich muss sagen, wir haben diesen Film vor kurzem zusammen geguckt, also mein Mann und meine Tochter und ich. Und ich bin mit diesem Film quasi groß geworden, das muss ich sagen, was alle Loriot-Beiträge, die es so gibt. Viele von euch draußen vielleicht auch. Und ich spiele den Clip einfach mal ab und dann können wir darüber ja nochmal sprechen.
Über das Missgeschick eines Menschen spottet man nicht. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzle ich gern einmal. Auch deine Tante Hedwig.
Echte Fröhlichkeit kommt aus dem Herzen. Wir sind heitere Menschen und freuen uns gemeinsam. Ich freue mich über deinen hübschen Anhänger.
Ja, den hat Mutter lange getragen.
Schade, er macht dich so blass.
Also man muss ja wirklich sagen, der war einfach grandios darin, solche Phänomene des Alltags einfach da aufzugreifen.
Ja, und er hat ja diesen Typ des harmonischen Pärchens hier beleuchtet. Das harmonische Pärchen kennt vielleicht die ein oder andere von euch auch oder der ein oder andere. Es gibt manchmal in so Freundschaftsgruppen und so Klicken so harmonische Pärchen, die alles teilen, die dann später auch dieselben Freizeitanzüge anziehen.
Die sich nie streiten?
Ja, und die immer so ganz, ganz, ja, so harmonisch und entspannt miteinander umgehen. Man hat das Gefühl, da passt kein Blatt dazwischen. Ist aber auch so ein bisschen unangenehm immer, so von der Ausstrahlung her, ne?
Ja, weil es einem immer unnatürlich vorkommt.
Ja.
Es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Was ja in diesem Film auch am Ende noch zum Vorschein kommt. Da streitet sich das Pärchen am Ende natürlich auch. Und dann geht ein Bruch in die Beziehung. Ja, aber was wir hier sehen, ist, dass verschiedene Formen von Humor angesprochen worden sind. Ja, dieser Junge, der am Anfang lacht über ein Missgeschick, weil nämlich der Ober in diesem Speisewaggon der Deutschen Bahn in ein Stück Kuchen gegriffen hat, nachdem der Wagen irgendwie ein bisschen gewackelt hat. Und dann hat er dann gelacht. Und dann hat sich diese Sequenz entsponnen, wo darüber gesprochen wurde, worüber man lachen kann und worüber nicht. Also aus Spott, dann wurde über Humor und Heiterkeit, diese innere Heiterkeit angesprochen, ja. Und eben verschiedene Formen von Humor, das ja unser Thema heute ist, wurde hier quasi eingeführt.
Ja, daran sieht man, also Humor ist auch nicht gleich Humor. Ja, es gibt, also es ist ja eher so ein größerer Überbegriff, unter dem ja eben Spotten fallen kann. Frotzeln, haben wir ja auch gerade erst drüber gesprochen. Witze erzählen.
Ja.
Ironie, Sarkasmus. Also es ist ein eigentlich ein ziemlich breites Thema. Ja, es ist gar nicht so leicht, es eigentlich, naja, so zu definieren und abzugrenzen. Was man weiß, ist, dass wenn man humoristisch daherkommt, man irgendwie mit dem Sachverhalt, mit dem tatsächlichen Sachverhalt umgeht und das auf eine besondere Art und Weise und dass der Humor entsteht, weil wir bestimmte Schlüsse daraus ziehen müssen. Also etwas, was sozusagen jetzt nicht explizit ausgesprochen wird, sondern wir müssen, ja, wenn man so will, zwischen den Zeilen lesen. Und das ist sozusagen all diesen unterschiedlichen Typen von Humor gleich gegeben. Also die haben das alle, allerdings auf unterschiedliche Arten und Weisen. Manche sind leichter zu erkennen als andere, kommen wir bestimmt heute auch nochmal zu sprechen. Aber das ist schon irgendwie auch interessant. Also das ist wieder so eine Riesengruppe. Es gibt viel Forschung auch dazu.
Das ist mega viel,
aber so richtig, also manche kann man gut voneinander abtrennen, sowas wie Witze. Ja, zu Witzen, das ist so eine sehr schön klar begrenzte kommunikative Gattung, die hat in der Regel einen gut erkennbaren Anfang und ein gut erkennbares Ende, ja. Aber so Spötteleien oder sowas wie Frotzeln oder sowas, das taucht halt im Gespräch auf einmal auf, dann erkennen das irgendwie alle, dann wird irgendwie gelacht und dann geht es weiter.
Oder Ironie auch.
Genau.
Wobei natürlich auch bei Frotzeln und Ironie immer die Gefahr besteht, dass es kippen kann. Ja, es ist ja so ein spielerischer Umgang mit so ernsthaften Sachverhalten oder so Eigenschaften oder so Normvorstellungen, die einen nerven können bei einer anderen Person und die dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Aber das kann natürlich auch scheitern und dann kann es richtig ernsthaft werden und teilweise auch ein bisschen aggressiv, ne? Und dann kann das richtig kippen. Also es ist dann auch eine heikle Angelegenheit. Aber was wir daran merken ist, dass es ja, also diese verschiedenen Facetten von Humor gibt, also Humor so im Grunde als Umbrella-Term, ja, als so
Oberbegriff.
Ja, und Humor an sich ist aber ein allgegenwärtiges Phänomen in der Alltagssprache, ja, und in den alltäglichen Interaktionen, das wisst ihr alle, und in der Regel ein Zeichen für ungezwungene Unterhaltung oder ungezwungenere Interaktionen, bei denen sich Menschen in der Regel relativ gut kennen und sich sehr nahe sind und dann auch nicht zögern, einen Witz zu erzählen oder sich mal über etwas lustig zu machen oder auch eine Peinlichkeit zu erzählen. Darauf können wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen heute. Und da im Grunde so eine positive, gesellige Stimmung zu erschaffen, eine gewisse Leichtigkeit, aber auch, was wir eben gesagt haben schon, kann es auch mit sozialen Funktionen einhergehen, dass ich vielleicht etwas negativ bewerte, was eine andere Person häufig macht. Oder ich kann mich mit bestimmten Gruppen identifizieren, andere ausgrenzen und so weiter und so fort.
Ja, wir haben über Humor eigentlich auch schon mal gesprochen, als wir in unserer Folge zum Lachen uns mit den verschiedensten Formen des Lachens auseinandergesetzt haben. Denn Lachen ist, man würde jetzt sagen, natürlich mit Humor verbunden. Ja, muss aber nicht. Können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, dass wenn jetzt etwas Humorvolles passiert, ist ja auch immer im, du hast es ja eben schon angesprochen, liegt ja auch im Auge des Betrachters, ob ich das dann tatsächlich auch als Humor empfinde oder einschätze. Also geht häufig mit Lachen einher, ist ein guter Indikator für Lachen, aber muss nicht immer dabei sein. Also Lachen ist jetzt auch nicht irgendwie ein Anzeichen für Humor, um es an die letzte Sendung anzubinden. So wie es keine körperlichen Anzeichen für Lügen gibt, gibt es jetzt auch nicht irgendwie so ein Merkmal, wo man sagen kann, ah ja, da ist jetzt der Humor zu sehen.
Richtig. Man kann, das fand ich interessant, was du gerade gesagt hast. Man kann schon sagen, dass Humor erst quasi sich voll entfaltet, wenn der Rezipient oder der Adressat oder die Rezipientin und die Adressatin quasi das, was ich artikuliert habe, auch als humorvoll einstuft. Ansonsten kann es ins Leere laufen oder sich sogar umkehren. Und man kann vielleicht eine witzige, ironische Bemerkung völlig ernst auffassen, dann kann es in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Und auch dieses Lachen. Und man hat zum Beispiel gefunden, dass je negativer ein Witzopfer belegt ist, umso größer ist das Lachen. Also das fand ich ja schon mal interessant. Also je stärker jemand vielleicht zu dem Spott ausgesetzt wird, was vielleicht ich manchmal gar nicht ertragen kann. Du auch nicht. Manche Menschen können da so voll mitgehen, die auch so bei diesen, es gibt doch diese Videos, die gab es in den 90ern immer ganz, ganz viel, diese Sendungen auch, wo dann Videos gezeigt wurden, wo so Missgeschicke passiert sind. Weißt du, wo einer in See gesprungen ist, der vereist war oder sowas.
Ja, bei sowas kann ich auch lachen.
Aber es war, manchmal war das schon extrem, wo sich Menschen so richtig hart verletzt haben und dann konnte ich das teilweise überhaupt nicht ertragen, weil mir das viel zu nahe ging und ich das total schlimm fand. Aber deswegen fand ich diese Idee, dass die Wirkung größer ausfällt, je negativer das Witzobjekt besetzt ist, finde ich schon ziemlich interessant, ja. Klar, da geht damit so eine soziale Aggression auch einher, die zugelassen wird, ne? In diesen Humortechniken dann. Aber es funktioniert ja auch nicht bei allen offensichtlich so. Da gibt es dann schon auch individuelle Unterschiede.
Ja, wir kommen bestimmt nachher nochmal drauf zurück, was Humor eigentlich macht. Aber in dem Fall ist mir jetzt eine Studie eingefallen, die ich gelesen habe. Und zwar ging es da um, selbstgerichteten Humor einer TV-Köchin. Und die hat dann, währenddessen sie gekocht hat, immer so scherzhafte Äußerungen getätigt, unterschiedlicher Art. Also sie hat irgendwie gesagt, ihr Mann zum Beispiel isst sehr viel Fleisch und mag kein Tofu. Der würde also, wenn er Tofu essen müsste, wäre das für ihn total schlimm. Aber für sie wäre das, Tofu gehört irgendwie zum Leben dazu und sie könnte ja nicht ohne leben. Und aber trotzdem kreiert das irgendwie zwischen ihr und ihrem Mann jetzt keine grundlegenden, sagen wir mal, tiefen Gräben oder so. Ja. Und dann die hat ja niemanden, der darauf reagiert. Das heißt, die war dann immer diejenige, die in diesen, über sich selbst lacht, um dem Publikum am Fernseher dann auch gleich in gewissem Maße diese Interpretation mitzuliefern. Und ich meine, das macht tatsächlich durchaus Sinn, ja, weil sie ja irgendwie, also dieser Verstehens-, dieser Haushandlungsprozess kommt ja dann nicht zustande. Also ja, wir entscheiden, wie du ja eben gesagt hast, wir entscheiden ja dann auf eine gewisse Art gemeinsam, ob wir das jetzt lustig finden. Wir haben das ja auch manchmal, dass man dann sagt, das finde ich jetzt aber nicht witzig. Ja, also richtig, wenn man das...
Und dann wirst du abgestempelt. Aber das kann auch passieren, wenn du es dann nicht. Also das macht ja auch Humor. Wenn du dann nicht zu dieser In-Group gehörst, die darüber lacht, bist du halt diejenige, die so völlig frostig irgendwo rumsitzt und überhaupt keinen Humor versteht. Ne?
Also kann ich jetzt mir überhaupt Humor nicht vorstellen, ob das überhaupt jemals schon mal passiert wäre. Nee, aber absolut, du hast vollkommen recht. Also dann wird man, wenn man auch nicht über sich selbst lachen kann, verfügt man ja auch in dem Maße über eine gesellschaftliche, sozial anerkannte Fähigkeit nicht.
Richtig.
Ja. Mhm. Sondern man stellt sich in gewissem Maße an, man kann nicht über sich selbst lachen, man nimmt es zu persönlich. Das ist in der Tat total wichtig. Also da sieht man einfach, wie stark das auch hier wieder ein Zusammenspiel aller Beteiligten ist und das nicht einfach nur etwas ist, was die Person macht, die gerade spricht. Ja, also du hast gesagt, der Spott wird schlimmer, gibt unterschiedliche Abstufungen und das Lachen nimmt zu, wenn Folgendes vorhanden ist. Und ich meine, das entsteht ja auch nur, weil eine bestimmte Art des Spottes gewählt wurde, auf eine bestimmte Person, Situation hinweg und diese Person in dieser Situation vielleicht ja dann auch besonders reagiert hat. Genau. Um das jetzt an dieses TV-Kochshow-Beispiel wieder zurückzubinden, fand ich das halt so interessant, dass es scheinbar ja dann auch irgendwie komisch ist, wenn keine Reaktion kommt. Das ist genauso, wie wenn du einen Witz erzählst und keiner lacht. Ja? Das ist ja dann auch, denkst du dir so, okay. Also manchmal sagt man dann ja so.
Dann erklärst du es nochmal. Weil du die Reaktion, aber du brauchst ja irgendeine Reaktion. Ja,
genau.
Also Witz ist darauf ausgerichtet, dass es eine Reaktion vom Publikum gibt.
Genau. Und dann nehmen wir erstmal an, die haben es nicht verstanden oder was, oder warum führen wir das aus? Also ich meine,
zum einen kann das natürlich sein, dass die Personen das nicht verstanden haben, aber in der Regel ist das ja nicht so. In der Regel verlängerst du den Witz, damit du denen die Möglichkeit gibst, dass sie dann reagieren. Ne?
Genau, ja. Aber ich meine, da sind wir ja wieder auch bei unseren gesichtsbedrohenden Akten. Also in dem Moment, in dem jetzt nicht die passende Reaktion auf den Witz kommt, hadere ich mit meinem Selbstbild, was dann ja nicht aufrechterhalten wird oder ratifiziert wird von den anderen. Aber in dem Moment, in dem ich dann nochmal da reingehe und den Witz erkläre, mache ich es doch eigentlich noch schlimmer, weil ich irgendwie so deutlich mache nach außen, ich brauche jetzt von euch diese Reaktion.
Richtig, ja, alle wissen das auch, aber
sagen trotzdem nichts.
Ja, nee, naja, manchmal, deswegen gibt es ja dann die Möglichkeit, das zu verlängern, dass es dann vielleicht doch dann, dass sich jemand erbarmt, dann doch eine Reaktion verbal zu äußern, ja. Ja. Das ist dann so ein armes
Zeugnis. Dann kommen immer so gequälte Sachen.
Ja.
Ja, genau. So, oh, sowas schon wieder.
Ja, ja. Oder, oh. Ja, genau. Ja. Es ist wirklich sehr gesichtsbedrohend, so ein Witz zu erzählen, tatsächlich, ja. Aber zwei Sachen fallen mir dabei ein, die du gerade gesagt hast. Zum einen, was wir schon beim Lachen hatten, dass man ja nicht loslacht, weil man es vielleicht schon als etwas Lustiges antizipiert, also die Köchin, die ihre eigenen Witze da erzählt, sondern dass sie zum Ende eines bestimmten Themas schon anfängt zu lachen, damit sie kontextualisiert, dass es witzig ist und dass andere auch zu lachen beginnen sollten, ja. Weil sie es dann vielleicht auch hoffentlich witzig finden, aber einfach auch, um dann sozusagen diese Gesichtsbedrohung abzumildern. Und der andere Punkt, den ich interessant finde, Punkt so Selbstoffenbarung oder auch so Erzählen von so persönlichen Erfahrungen, die vielleicht witzig oder gar peinlich sind, dass das schon ein anerkanntes Genre ist oder eine anerkannte Gattung, die so im Teenie-Alter begonnen wird zu erlernen. Ja, also es ist gerade auch bei Frauen, habe ich gelesen, da musste ich sehr an unsere gestrige Runde denken, weil wir uns das ja auch gerne erzählen und so Peinlichkeitssituationen finden wir Frauen ja in der Regel sehr, sehr lustig. Und auch dieses Gegacker von Frauen geht häufig auch darauf zurück, ne?
Ja, aber das Interessante ist, wenn man sich das anguckt, ist, also das ist sozusagen erstmal ein kleiner Einschub und dann komme ich auf das Beispiel zurück. Es gibt viel Forschung, die schon relativ alt ist eigentlich, oder? Und dann auch so eine, da können wir vielleicht später nochmal sprechen, so eine Geschlechtsspezifik im Humorverhalten aufzeigen. Aber es sind irgendwie Sachen aus den 80er, 90er, Anfang 2000er. Und jetzt denke ich, okay, das sind jetzt schon gute 20 Jahre teilweise, würde ich jetzt vielleicht vermuten, dass es da gesellschaftlich sich vielleicht schon ein bisschen verändert hat. Das jetzt aber sozusagen als kleiner Einschub, aber um auf gestern nochmal zurückzukommen und auf das Beispiel. Das Interessante ist, dass diese Studien, auch wenn die etwas älter schon sind, ja dann zeigen, dass das Frauen mit Frauen machen, Mädchen mit Mädchen, aber in gemischten Gruppen genau solche Formen des Humors gar nicht so häufig stattfinden, weil, und da sind wir wieder beim gesichtsbedrohenden Akt, weil durch diese Selbstoffenbarung wir natürlich auch eine Angriffsfläche liefern, ja. Und das heißt, so eine peinlichen Momente oder sowas oder Missgeschicke, um auch nochmal auf das Loriot-Beispiel zurückzukommen, das sind ja alles so Momente, wo unser Gesicht in dem Moment ja bedroht ist, weil wir eben etwas nicht gut können, etwas über uns preisgeben, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und andere nicht tun. Und dass das aber ja dann wirklich an bestimmte soziale Kontexte gebunden ist und an bestimmte Gruppen. Also das muss ich sagen, das hat mich sehr überrascht. Das hätte ich jetzt in der Form bezogen auf Humor so gar nicht erwartet, dass es da so eine starke Differenzierung gibt.
Ja, ich fand das auch interessant und du hast recht, das geht zurück auf schon ältere Arbeiten in der Forschung, aber es wird auch wieder neu beforscht. Das habe ich auch herausgefunden. Also das, vielleicht nochmal kurz, um das zu kontextualisieren, worüber reden wir hier gerade, nämlich, dass Freundinnen in reinen Frauengruppen sich sehr häufig lustige persönliche Geschichten erzählen und oft über so Panik-Situationen und Ausrutscher lachen. Und dass es häufig Ereignisse sind, die auch anderen Gruppenmitgliedern hätten passieren können, ja, die hätten es auch selbst so erfahren können. Ich glaube, daran liegt auch der Witz, dass man sich selbst auch in die Situation hineindenken und hineinfühlen kann. Und dass auch diese sogenannten Selbstenthüllungen von diesen peinlichen Momenten im Leben von Frauen oft als Grundlage auch für, also als Grundlage ist vielleicht ein bisschen stark, aber schon eine Basis auch für so Frauenfreundschaften sind, ja, weil man sich dann darüber sehr austauscht und es dann eben dann doch auch sehr nah ist, wenn man erzählt, weil man erzählt persönliche Erfahrungen, die eben gesichtsbedrohend sind, aber so, dass die anderen einen nicht negativ bewerten. Und man nutzt tatsächlich auch solche Selbstenthüllungen, solche komischen Selbsthüllungen oder die erst humorvoll erzählt werden, oft auch als Einstieg für ernsthafte Gespräche. Ja, dass ich vielleicht mit was Lustigem anfange und dann ernsthaft über eine Situation spreche. Und das machen Männer tatsächlich nicht. Wenn sie über sich selbst scherzen oder über persönliche Eigenschaften, dann machen sie das oft, um eine negative Eigenschaft in etwas Positives zu verwandeln, indem sie diese persönlichen Eigenschaften oder Verhaltensweisen sehr, sehr übertrieben darstellen oder in skurrilen Kontexten, jedenfalls nach den Studien, die da zitiert werden. Und solche Witzeleien können dann von der Problematik ablenken, dass es eben gesichtsbedrohend ist und auch so nach sich ziehende Diskussionen einer Eigenschaft, die vielleicht negativ ausgelegt werden kann, abzuwenden. Weil eben, wie wir gerade schon gesagt haben, solche Selbstoffenbarungen eben gesichtsbedrohend sein können. Und bei Männern ist es offensichtlich nicht ein Einstieg für eine ernsthafte Diskussion, wie das bei Frauengesprächen gefunden worden ist. Obgleich ich auch sagen muss, dass ich auch in meinem Umfeld oder dass wir in unserem Umfeld, denn wir haben ja dann auch einen gemeinsamen Freundeskreis, da würde ich schon auch sagen, dass die Männer dann nicht so ticken alle. Also von dem, was ich so gelesen habe. Ne?
Nein.
Das meintest du vorhin auch.
Ja, weil... Ja, ich glaube, die Freunde, die wir in unserem Freundeskreis sind, so auch nicht sind. Also das ist, glaube ich, schon eine recht, vielleicht will man auch sagen, recht platte Perspektive auch auf das männliche Scherzverhalten, fand ich das manchmal so. Also dass es da immer um so ein, naja, so ein direktes Ausüben von Hänseleien zum Beispiel bei Männern geht. Und dann wird das so dargestellt, als kommt das sofort in so ein Ping-Pong-Spiel. Und die können sich da im Grunde genommen eine Beleidigung nach der nächsten an den Kopf werfen und das stört irgendwie keinen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das gibt.
Das glaube ich auch.
Aber das ist dann auch, ja, vielleicht irgendwie eine Praktik für eine bestimmte Gruppe von Freunden oder sowas. Und daher denke, also von daher gebe ich dir recht, also unsere.
Und vielleicht auch in bestimmten Kontexten, weißt du? Also das ist vielleicht, ich kann mir vorstellen, jetzt im Fußball, dass es da vielleicht mal ein bisschen härter zugeht oder ein bisschen Sportarten. Ja, in so einer Männerkabine oder so, dass es da sicherlich ein bisschen starker Humor vielleicht zu finden ist, der über das Frotzeln so ein bisschen hinausgeht und eben dieses Ping-Pong-Spiel, was du gerade beschrieben hast, da eher zu finden ist, als vielleicht, wenn wir jetzt mit unseren Leuten da in ein Restaurant gehen abends oder in eine Kneipe und quatschen, dann wird das wahrscheinlich, also passiert das ja eigentlich nicht, ja. Und vielleicht auch ein Zeitdokument, das muss man natürlich auch sagen. Also die Studien sind dann teilweise auch schon älter und das ändert sich ja logischerweise auch. Das ist natürlich auch interessant, dass sich Humor auch ändert und auch das, was wir mal lustig fanden. Also bestimmte Filme, wenn ich mir jetzt Otto Walkes angucke, weißt du, die Filme von Otto, da finde ich manches noch lustig, aber vieles auch nicht.
Bei vielen denkt man, das kannst du nicht machen.
Das kannst du gar nicht mehr sagen teilweise. Ja, was da so rausgehauen wird, das geht gar nicht.
Ja.
Also es wandelt sich tatsächlich auch.
Genau, und das ist aber interessant, das habe ich in einer Studie auch gelesen, die zwar auch schon von 2006 ist, die heißt Risky Laughter, Teasing and Self-Directed Joking Among Male and Female Friends von Lampert und Irving Tripp. Und die haben aber genau das gezeigt, das ist eine Studie mit jungen Männern und Frauen, also jungen Erwachsenen. Man muss es, also man kann es ja wieder noch so sagen, wir sind wieder bei dem gleichen Phänomen. Eine amerikanische Universitätsstudenten zwischen 18 und 35.
Ja, okay.
Ja, so, egal. Das sagen die aber selbst in ihrer Studie auch, dass das ein Problem ist, dass wir eigentlich immer nur die gleiche Population beforschen. Und die zeigen aber in dieser Studie tatsächlich, dass sich das Verhalten schon geändert hat. Also, dass in so gemischtgeschlechtlichen Gruppen Männer tatsächlich nicht die gleiche Form der Ausführung von Humor an den Tag legen, als wenn sie das mit Männern alleine tun. Und die sagen, man sieht da schon, also dass Männer die Hänseleien zum Beispiel reduzieren und eher so selbstgerichtete Scherze machen, weil sie eben um die Anwesenheit der Frauen sozusagen in diesen Situationen wissen und wissen, dass der Umgang mit Humor eben unterschiedlich sein kann und da dann tatsächlich schon darauf achten, andere Arten von Witze zu machen, eben nicht so stark tatsächlich bestimmte Formen auch oder bestimmte Wörter zu gebrauchen. Also da sieht man, dass sich das verändert, sagen die in ihrer Studie, wenn man das mit Ergebnissen vergleicht, die eben in den 70er, 80er und 90er Jahren gemacht wurde, da hat man das in solchen gemischtgeschlechtlichen Gruppen in der Form so noch nicht gefunden. Finde ich ganz spannend.
Das ist interessant, weil das hatte ich auch gelesen, dass diese Hänseleien, die dann vielleicht eher so früher so männlich geprägt waren. Dass sozusagen in früheren Studien auch forscht worden ist in so gemischt geschlechtlichen Interaktionen, wo man aber gefunden hat, dass dann Männer darüber gelacht haben und Frauen eben nicht. Und daran merkt man eben, dass dann vielleicht dann doch so eine Sensibilität für das Lachverhalten und für den Humor dann entstanden ist, sodass sich die Männer dann dem wahrscheinlich angepasst haben. Ne?
Ja, interessant. Das muss ich sagen, das war auch so eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte, die ich mir vorher noch nicht so bewusst gemacht habe, ist, wie stark Humor doch auch mit Geschlecht und sozialem Geschlecht und sozialer Konstruktion von Geschlecht zu tun hat. Also wenn man sich mal anschaut, welche Unterschiede, es gibt auch viele Studien, die sich anschauen, wie ist eigentlich so die Humorentwicklung bei Kindern im Kita-Alter und dann im Vorschulalter. Und da wird schon sehr früh, also schon vor Schuleintritt, schon bereits im Alter von 5 bis 6 Jahren, kann man Unterschiede erkennen, dass die Jungs häufiger irgendwie Späße machen, die Mädchen dann eher darauf reagieren, die Jungs sich häufiger so als, naja, so als kleine Bosse aufspielen, dass sie mehr sexuelle Witze auch schon machen.
Das
die Frage ist, was die da unter sexuellen, dass sie mehr Konkurrenz ausüben mit Witzen, dass sie auch schon viel, also auch von den Themen, über die Witze gemacht werden, ganz anders sind als Mädchen, also eher so Fantasie gestalten, irgendwie mit, ja, in so humorvolle Geschichten einbinden, Mädchen aber eher über Liebe oder aber auch das Äußere, also das Aussehen gehen. Und was man dann auch gesehen hat in diesen Studien ist, dass die Grenzüberschreitung, die ja in solchen Momenten, haben wir ja eben schon angesprochen, bei Humor immer vorhanden ist, dass die bei Jungs eher toleriert wird, bei Mädchen aber viel stärker reglementiert wird. Also den Mädchen wird dann viel stärker gesagt, das kannst du so nicht machen, solche Witze machen wir nicht, und bei den Jungs nicht. Und wenn man sich das mal jetzt vorstellt, also wenn das so früh schon so überformt wird, also auch auf der Ebene des Humors, den Jungs schon bereits andere Sachen zugestanden werden als den Mädchen, dann ist ja kein Wunder, dass sich das dann eben auch im späteren Humorverhalten so weiter treibt. Es gibt auch eine Studie, die hat sich angeguckt, wie reagieren Jungs und Mädchen im Schulalter, also im Grundschulalter zwischen, ich glaube, 6 und 10 war das, auf so, naja, auf so Spötteleien, ja. Und Jungs, die, würde man jetzt sagen, platt gesagt, die schießen zurück. Und Mädchen fangen eher an zu schmollen und ziehen sich zurück und gehen sozusagen nicht, wenn man so will, um jetzt mal die Kriegsmetapher zu benutzen, in den Gegenangriff über. Und da sieht man ja schon, dass sich da ja ganz früh sowas beginnt zu verfestigen, womit wir ja dann offensichtlich, also im Erwachsenenalter, dann immer in gewissem Maße noch zu kämpfen haben.
Ja, weil das so einverleibt ist, ne?
Genau. Was sich jetzt auch ändert, das fand ich auch ganz spannend, also historisch gesehen war das ja also total anstößig für Frauen, irgendwie sexuelle Witze zu machen. Heute ist das jetzt nicht mehr so schlimm, und wenn man jetzt sexuelle Witze auch als Frau macht, dann kann man sich darüber sozusagen auch nochmal so ein bisschen selbst erhöhen, und in einem, ne, es fällt dann auch positiv auf die Frau zurück, weil die sich eben traut, auch mal so einen Witz zu machen. Also das sieht man schon, das verändert sich auch. Aber das, muss ich sagen, hat mich sehr überrascht, dass es da so eine, schon so früh und so eine starke Korrelation tatsächlich von Geschlecht und von konstruiertem Geschlecht und Humorverhalten gab. Das habe ich mir vorher so nicht bewusst gemacht.
Ja, das finde ich auch interessant. Weil ich habe mich daran erinnert, dass das, ich weiß nicht in welcher Klasse, in der 3. Klasse oder so, auch bei meiner Tochter aufgetreten ist in der Schule, dass Jungs so sexualisierte Witze gemacht haben, die wahrscheinlich gar nicht wissen, was damit gemeint ist, was sie gesagt haben. Und dass das teilweise auch körperlich war. Ja, also irgendwie am Po gefasst. Aber wahrscheinlich gar nicht, also ich glaube nicht, dass sie sich im Klaren darüber waren, was damit eigentlich assoziiert wird. Und das fand ich interessant, dass das, ja, das ist dann eher bei den Jungs aufgetreten, die Mädchen haben das nicht gemacht. Wir sind natürlich gerügt worden, das war natürlich auch ein Riesenthema dann in der Elternschaft und so. Aber wo das dann plötzlich herkommt, weil das ja in diesen Haushalten, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt so sexualisierte Witze gemacht werden. Also das fand ich dann schon interessant, wie das dann wahrscheinlich über so Gruppen, Peergroups, und dann gibt's dann ältere Geschwister oder was, weißt du, dann so in die jüngere Generation überschwappt und das dann da plötzlich auftaucht, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt keinem dieser, also vom Elternhaus her kommend irgendwie zugetraut, ja, weil man denkt, okay, die sprechen vielleicht besonders rude oder so ein bisschen sehr direkt oder so, das gab's ja da nicht, ne? Aber es kommt dann trotzdem vor.
Aber kann ja auch medial vermittelt sein. Also wie viele so Comedy-Serien, TV-Shows oder sowas spielen ja eben immer noch damit und machen genau das vielleicht.
Ja, ist die Frage, ob die das dann gucken oder.
Ja, ob in dem Alter nicht.
Ja, nee, deswegen eben. Das ist halt, das fand ich halt schon interessant, weil die doch dann noch relativ jung sind. Aber was ich dann, was ich halt interessant finde, ist auch dieses Lernen von Humor, dass sie dann irgendwie Witze machen, die sie wahrscheinlich gar nicht verstehen. Oder auch, erinnere ich mich auch, ich zitiere oft Ereignisse und Situationen, die ich mit meiner Tochter habe, wenn sie plötzlich was erzählt und dann so eine bestimmte Stimmlage versucht einzunehmen und dann sagt sie einen Satz und dann nochmal hinterher, Mama, das war ironisch. Nochmal, was wie mit dem Witz erklären, damit ich es auch verstehe. Mama, das war ironisch. Und ich so, ja, das habe ich schon verstanden. Aber für sie auch, ist es, glaube ich, aber auch nochmal selbst bestätigend, dass das sozusagen etwas ist, was sie erlernt hat und dass das was Erwachsene machen, dass sie das nun auch kann. So. Und ich finde ja Ironie auch total interessant, weil Ironie kann auch so in die Hose gehen. Viele Menschen verstehen tatsächlich ironische Äußerungen nicht. Ne? Also das finde ich interessant. Ja, deswegen habe ich mich auch noch mal so ein bisschen mit Ironie beschäftigt, die ja ursprünglich oder aus historischen Gründen eher der Rhetorik zugeordnet wird. Ja, sie gilt vornehmlich als Stilmittel, was genutzt wird in öffentlichen Auseinandersetzungen, um den gegnerischen Standpunkt anzugreifen. Das kennen wir ja auch so aus der politischen Rhetorik oder so bei Wahlkampfreden, ne? Kann man sich das schon vorstellen. Und sie wurde deswegen so eher der Rhetorik zugeordnet. Aber auch in der Antike hat man bereits die Ironie mit Humor verbunden. Also da hast du so wieder diese Verbindung zu unserem heutigen Thema. Also fast alle antike Quellen, die wir so kennen, haben Ironie als eine Form des Scherzens oder Spottens bezeichnet. So wie Aristoteles zum Beispiel hat es als nobles Scherzen bezeichnet. Also schon etwas, was ein bisschen höher anzusiedeln ist, als jetzt vielleicht so ein bürgerlicher Humor. Oder auch Cicero hat gesagt, dass die mögliche Wirkung von Ironie witzig sein kann. Oder auch Quintilian hat gesagt, dass man in Ironie eben nicht von Scherz und Spott trennen kann. Und das Interessante an Ironie ist ja, dass es so eine Inkongruenz gibt zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten. Ja, also dass man etwas ausdrückt, was aber so nicht gemeint ist und dass das Gemeinte aber durch den ironischen Unterton in den Vordergrund gerückt wird. Obwohl ich das gar nicht ausgedrückt habe per se, verbal. Hm. Und da habe ich jetzt nämlich noch ein Beispiel mitgebracht, Liviana. Anschließend an das Beispiel, was wir eben schon gehört haben, nämlich von Loriot. Weil diese letzte Sequenz des Films Papa Antipater spielt im Grunde mit so ganz verschiedenen Humorbegriffen. Wir hören mal rein.
Sieh doch mal nach, Heinrich. Mutter fragt, wann er wieder zum Essen raufkommt.
Renate hat sich gerade sehr hässlich über uns geäußert.
Wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, lassen wir nicht mit uns Spaß.
Und wenn Renate so umgezogen ist, dann hat sie ein Problem.
Verehrte Anwesende.
Wir haben immer schon bemerkt, dass eurer Ehe die Wärme fehlt.
Die Wärme, die von innen kommt.
Ja, die fehlt uns. Und leider fehlt uns auch euer harmonisches, fröhliches, dieses innige Füreinander.
Dieses wundervolle und doch so bescheidene Glück.
Und die Heiterkeit, die von innen kommende Heiterkeit.
Die fröhliche Basis für das harmonische Miteinander.
Ja, und man hört hier, ne, es ist so witzig, weil das im Grunde perfekt passt zur Ironie, die ich gerade eingeführt habe, wo etwas ausgedrückt wird und gesagt wird, diese Heiterkeit, diese von innen kommende Heiterkeit, was wir ja vorhin schon gehört haben, was aber ironisiert wird und damit im Grunde ein bestimmter Charakterzug dieser Beziehung ins Lächerliche gezogen wird und auch negativ evaluiert wird. Ja, und das ist ja eine starke Funktion von Ironie. Nicht nur, dass sie einen nicht gemeinten Standpunkt in den Mittelpunkt rückt, aber dass sie auch ausgeprägt ablehnend agiert, die Ironie. Es muss nicht extrem sein, aber es kann. Ja, also Ablehnung einer bestimmten Norm, einer bestimmten Werteorientierung, einer bestimmten Eigenschaft, einer Person oder eben einer Gruppe, die man vielleicht damit kritisiert. Oder zumindest auch für äußerungswürdig hält. Ja, das kann ja eine bestimmte Eigenschaft sein, die ich jetzt vielleicht nicht total ablehne, aber zumindest fällt sie mir auf und ich erwähne sie mittels der Ironie. Und das kann eben nach Rezipient, also was wir vorhin schon angesprochen haben, eben zu Erheiterung führen, aber eben auch zu Verärgerung. Und die Funktionen von Ironien sind ganz interessant, weil sie kann natürlich so ein Ventil sein für angestaute Emotionen, so ein bisschen wie wir das gerade gehört haben in dem Clip, weil die beiden Protagonisten sich da eben gestritten haben und haben so einen Ehestreit und da wird quasi dieses harmonische Pärchen so ein bisschen gegenübergestellt und dann platzt das alles quasi aus denen heraus. Also es kann eben Reibungspunkte auch in der Partnerschaft ansprechen und das so ein bisschen als Ventil behandeln, aber kann eben auch Gruppensolidarität kreieren, dadurch, dass wir vielleicht jemanden schmähen oder eine bestimmte andere Gruppe, also eine Outgroup oder nicht zu uns gehörende Einheit kreieren, ja, weil wir etwas Gemeinsames erzeugen durch Heiterkeit und aber auch divergierende Normvorstellungen durch die Ironie zum Thema machen, die uns von anderen abgrenzt. Aber auch, und das finde ich ganz interessant, zur Konfliktaustragung, ja, dass man Spannungen, die vielleicht in der Gruppe herrschen, in der Familie, im Freundschaftsverhältnis, aber auch vielleicht im Arbeitsverhältnis thematisiert, was eben dazu führen kann, dass man dieses Spannungsverhältnis thematisiert, aber vielleicht auch die Reibung so ein bisschen auflöst, aber nicht gleich die ganze soziale Konstellation in Frage stellt. Ja. Aber natürlich auch ist es eine Form von Scherzkommunikation. Ja. Also es kann natürlich auch genutzt werden, um andere Leute zu erheitern.
Ja, genau. Die Ironie spielt tatsächlich auch so in der Arbeits- und Geschäftswelt nochmal eine ganz wesentliche Rolle, weil es, also auf beiden Seiten, weil Chefs das benutzen, um die Autorität zu inszenieren. Das stimmt. Ja, dann, wenn die sich sozusagen ja auf ironische Art und Weise über mangelndes Technikverständnis zum Beispiel lustig machen, dann kreieren sie, wie wir ja vorhin gesagt haben, über diese Selbstoffenbarung eine gewisse Art von Nähe, aber gleichzeitig ja unterstreichen sie nochmal, dass sie das auch gar nicht müssen, weil sie ja eben auch der Chef sind oder die Chefin sind. Ne? Also gerade da kann das auch benutzt werden, um Autorität nochmal zu unterstreichen. Und es kann auch genutzt werden, um, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, nämlich in unserer Folge, wo es um die Einladung und so ging, in so Geschäftskontexten kann aber das auch genutzt werden, um sozusagen im KollegInnen-Team so eine Art von Gemeinsamkeit herzustellen, indem man sich dann zum Beispiel auch ironisch über Eigenschaften des Chefs äußert und dann ist das da gleich so eine Form von ja, In-Group und Gruppenzugehörigkeit.
Ja, ich finde so Beziehungskonstellationen, die du gerade angesprochen hast, ganz wichtig, gerade bei Humor, bei Ironie, aber auch bei Frotzeleien, weil man sich eben auf Charaktereigenschaften, Normvorstellungen bezieht, die einem auch bekannt sind. Ja, also man hebt auf gemeinsamem Wissen ab und das zeigt eben, dass man vielleicht eine langere Geschichte hat. Man rekonstruiert vielleicht bestimmte Ereignisse nochmal, man spielt darauf an und damit wird die Historizität einer Beziehung ja in gewisser Weise auch nochmal thematisiert und klar gemacht, okay, unsere soziale Beziehung besteht schon lange, es gibt vielleicht einen heiteren Effekt dabei. Neben diesen anderen sozialen Komponenten, die du gerade genannt hast, das ist total spannend. Also auch um Nähe zu kreieren, ja? Also was du gerade gesagt hast. Wir als Team, wir wissen um die Flaws, um die kleinen Fehler unseres Chefs oder unserer Chefin. Er weiß auch, dass er bestimmte Kompetenzen nicht hat, muss er auch nicht und kann das thematisieren, aber auch auf eine lustige Art und Weise oder ironische Art und Weise, ja.
Ja. Eine Sache noch, die muss ich noch loswerden, die hat mich ziemlich schockiert. Das ist zwar auch schon eine etwas ältere Studie von 1996. Und zwar hat da jemand untersucht, was für unernste Zwischenrufe im Bundestag gerichtet sind. Und in der Studie hat er herausgefunden, dass solche unernsten Zwischenrufe überproportional häufig gegenüber Frauen gemacht werden. Und das sind dann so Sachen wie, hat sie heute extra eine Jeans angezogen? Können sie in den Schuhen überhaupt laufen? Und so eine Geschichten. Und das fand ich ehrlich gesagt, also das muss ich wirklich sagen, es hat mich doch auch schockiert, weil ich das jetzt in der Form, weiß ich nicht, ich meine, wir sprechen hier immerhin vom Bundestag, es sind alles Politiker und ja, ich sehe das ja auch, wenn man das mal verfolgt, so Bundestagsdebatten, aber das nochmal so zu sehen, dass da die Scherze auf Kosten von Frauen so stark gemacht werden, um dann sozusagen sich als In-Group wieder darzustellen, das fand ich schon nochmal ganz schön schockierend, weil es eben immer, es ging eigentlich immer ums Aussehen. Und damit ja um eine Sache, die ja in der Arbeits- und Berufswelt eigentlich ja mit der Kompetenz, also nicht eigentlich, hat ja mit der Kompetenz einer Person nichts zu tun, ob die eine Jeans, ein Kleid oder einen Kartoffelsack trägt. Also da muss ich echt sagen, würde mich mal interessieren, ob das immer noch so ist.
Ich kann
ist.
Mir vorstellen, dass es heute noch so ist, aber nicht öffentlich gemacht wird. Also das Reinrufen, glaube ich, wird abgestellt, weil damit hast du sofort einen Shitstorm heutzutage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas noch geraumt wird.
Ja, das stimmt.
Und ich kann mich auch an Arbeitskontexte erinnern, an denen wir gesessen haben, wo Menschen dann gesagt haben, ich finde Frauen in der Wissenschaft gut, ich habe gern was Hübsches neben mir.
Ja.
Das ist ja auch passiert.
Ja,
und
ja,
dann
eben.
Sitzt du da? Und dann ist auch, wer lacht dann? Nicht die Frauen in der Runde, ne?
Nein.
Also es ist dann so ein Witz, das ist auch die Frage, wer kann den Witz machen und wer kann dann lachen?
Genau, richtig. Ja, dadurch wird auch nochmal Status und Macht.
Richtig, absolut. Das haben wir auch in der Lachenfolge schon mal thematisiert.
Ja.
Wer darf einen Witz machen und wer darf darüber lachen? Das ist ganz, ganz, ganz stark in bestimmten Kontexten von Machtverhältnissen geprägt. Und dadurch werden diese Machtverhältnisse auch neu etabliert und konstruiert. Kann ich mir schon vorstellen, dass das eben nicht so öffentlich gemacht wird, aber schon vorkommt.
Da hast du recht, da habe ich gar nicht dran gedacht an den Shitstorm, aber das stimmt schon. Da war es tatsächlich in der Studie, die Burkhardt gemacht hat, tatsächlich in den Protokollen der Bundestagsreden. Also die Personen, die immer vorne sitzen und mitschreiben, das finde ich auch krass, dass das so gibt.
Dass es doch gibt.
Und es ist so geil, dass wechseln die sich ja immer ab.
Ja.
Passt auch.
Ja.
Keine Ahnung, die sitzen ja, naja, egal, ist ein anderes Thema, aber die sitzen ja auch so voll auf dem Präsentierteller. Ja, das stimmt. Also ist das wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oder es wird nicht mehr mitstenografiert. Das könnte natürlich auch sein, aber.
Ja, aber du hast ja alle Bundestags, weißt du ja selber, Debatten.
Stimmt, die sind
du
ja alle
Archiv.
Online verfügbar. Hast du recht. Das stimmt. Kannst du
und du
alle
kannst
angucken.
Sie auch sehen. Sofort Phoenix überträgt alle, soweit ich weiß. Ich schaue da auch manchmal gern rein.
Ja, wird das wahrscheinlich heute nicht mehr so sein.
Ja.
Nee, zum Glück. Nee. Also, weil das muss ich ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, da war ich schon ein bisschen irritiert.
Ja, aber das ist wieder das, was du vorhin auch angesprochen hast mit dem Wandel von Humor.
Ja,
ja. Ja, dass es sich schon in der Gesellschaft auch ändert, was darf ich sagen?
Genau.
Also im Sinne von, was ist appropriate?
Ja. Ja,
also ich möchte da jetzt auch nicht mit diesem ganzen Zensurding kommen. Ja, man darf ja gar nichts mehr sagen, aber ich möchte als Frau nicht als sowas bezeichnet werden.
Nein.
Möchte nicht irgendwie, dass jemand darüber urteilt, wie kompetent ich bin anhand meiner körperlichen Eigenschaften, also Aussehen oder ob ich eine Jeans trage, das finde ich einfach schlimm.
Da waren auch so Sachen drin wie Schätzchen. Die haben auf die Frauen mit Schätzchen Bezug genommen.
Ach, krass, ja. Also schlimmer geht's ja nicht mit den Machtverhältnissen, oder?
Nee.
Also irgendwann so runterzudrücken. Aber das finde ich auch mal so witzig, wie das auf Twitter jetzt so auch diskutiert wird. Ach, da waren die Männer aber ganz schön emotional. Das kenne ich auch aus Gremienarbeit tatsächlich. Wenn sie nicht wissen, was sie gegen die Frau sagen sollen und sie sich für etwas einsetzt, dann wird gesagt, sie diskutieren ja so emotional. Wo man es dann gleich auf eine andere Ebene hebt. Ne? Und auf Twitter wird sich ja oft darüber lustig gemacht, wenn jetzt Männer dann irgendwie total abgehen und so. Ja, Männer sind auch einfach zu emotional. Und das finde ich einfach toll, dass die Frauen jetzt einfach, weißt du, diese ganzen alten, diese Sprüche von früher einfach nutzen und es andersrum drehen. Ne?
Ah, ist doch ein gutes Abschlusswort.
Gutes Schlusswort. Wir kommen zum Song, zum Thema.
Mhm.
Möchtest du heute mal anfangen, Jana?
Ja, es ist sehr lustig, weil ich diesmal nicht lange suchen musste.
Uh-huh.
Ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Song von The Police gehört, nämlich The Du Du Da, The Da Da Da. Und ich fand den immer, also den kennt jeder, ja?
Das
ist, glaube ich, einer der berühmtesten Police-Songs. Und ich fand den schon immer, also immer, wenn in so Songs, weißt du, so
Da, da.
Ja, oder auch la, la, la oder la, la, la. Weißt du, immer wenn so...
Ja, da ist es schon Komplimente.
Ja, genau. Dann muss ich immer total lachen. Und weil ich den jetzt vor kurzem gehört habe, habe ich gedacht, der passt eigentlich super in die jetzige Folge rein. Also The Police mit du, 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 da, da, da. Ja, kann man auch gut selber nachsehen.
Und mehr weiß man aber auch nicht, wie es weitergeht. Oder?
Du, nee, du, das stimmt.
Da, 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 bumm.
Das. Ja.
Sehr schön. Das ist toll. Ich habe irgendwie die ganze Zeit überlegt in meinem Kopf, ob irgendeine Zeile aufploppt mit Humor oder irgendwie sowas. Aber ist nicht passiert. Ich dachte, da wäre irgendwas, aber ist nicht passiert. Und dann habe ich eigentlich nochmal mit der Arbeit an Ironie ist sofort mir ein Song eingefallen. Mhm. Nämlich Ironic von Alanis Morissette. Den kennen wahrscheinlich auch alle da draußen. Und den setze ich auf die Playlist und der ist auch echt toll.
Ja. Das stimmt, das ist auch ein schöner Song. Mhm. Das ist richtig. Ja, damit sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir über Humor und alles, was dazu gehört, zu sprechen.
Dito.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Wir hoffen, ihr seid in 2 Wochen wieder mit dabei bei einer neuen Folge von Talking Bodies. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und
Silva. Tschüss.
Tschüss.